Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir wollen noch einmal beten. Herr, nun bitten wir dich, dass du uns hilfst, in deinem Wort zu erkennen, was du jedem von uns sagen willst. Zeig uns dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Er hat ein berühmtes Buch geschrieben, Die Pilgerreise. Aber nur wenige wissen dieses. John Bunyan war nicht nur ein berühmter Prediger, sondern er war auch ein Märtyrer. 12 Jahre lang hat er im Gefängnis gesessen, von 1660 bis 1672, weil er sich weigerte, vom Evangelium zu schweigen. Von Haus aus war er Kesselflicker gewesen, also Metallarbeiter. Und dann nach seiner Bekehrung wurde er einer der einflussreichsten Prediger Englands im 17. Jahrhundert. Und dann inhaftierten sie ihn und trennten ihn von seiner Frau und den 4 Kindern. Die älteste Tochter Mary war blind geboren und brauchte besonders seine Hilfe. Sie war gerade mal 10 Jahre alt, als der Vater ins Gefängnis kam. Und Bunyan hat gerade unter der Trennung auch von seinen Kindern schrecklich gelitten. Er sagt einmal, die Trennung von meiner Frau und den armen Kindern war für mich oft so, als risse man mir das Fleisch von den Knochen. Nicht nur, weil ich sie, dieses große Geschenk, zu sehr liebe, sondern auch, weil ich oft daran denken muss, wie sehr meine arme Familie unter den Nöten, dem Elend und den Sorgen leiden muss, wenn wir getrennt sind. Besonders aber dachte ich an mein armes, blindes Kind, das mir mehr als alle anderen auf der Seele lag. Oh, wenn ich an das ganze Elend denke, das meinem blinden Kind zustoßen kann, dann zerreißt es mir das Herz. Wenn wir so etwas hören oder auch von anderen Christen, die heute leben, erfahren, welches Leid sie aushalten müssen, oder wenn wir manchmal selber ansatzweise von Leid gepackt werden, dann kann uns das bisweilen einen Schrecken einjagen. Weil wir merken, unser Glaube ist kein Bollwerk, das uns vor jedem Leid bewahrt. Das ist er nicht. Christ zu sein imprägniert unsere Seele nicht automatisch gegen Schmerz und Angst. Und die bange Frage, die wir uns dann manchmal stellen, lautet, können wir denn dann trotzdem froh und mutig als Christen voranschreiten? Können wir trotzdem getrost den nächsten Herausforderungen entgegengehen, wenn wir mit so etwas möglicherweise auch als Christen rechnen müssen? Es muss nicht kommen, aber genau das war ja die Not von Asaf in Psalm 73, von dem Sie am letzten Sonntag gehört haben. Dort begegnete diese Anfechtung nochmal zugespitzt, nicht nur, dass es den Gläubigen selbst schlecht ging, sondern dass es den Ungläubigen, den Gottlosen, besonders gut zu gehen schien. Und dann sagt er ja, ich wäre fast gestrauchelt, als ich sah, wie gut es den Gottlosen ging. Psalm 73, die Verse 3 bis 4, als ich sah, dass es den Gottlosen so gut ging. Am letzten Sonntag hat einer unserer Gemeindeältesten, Bruder Siegfried Donder, darüber gepredigt, über Psalm 73. Und ich kann jedem, der nicht dabei war, nur noch mal dringend empfehlen, diese Predigt über unsere Homepage noch einmal anzuhören. Gerade zu dieser Frage, www.beg-hannover.de vom 5. Januar. Und am Ende hatte Bruder Donder gezeigt, mündete alle Sorge in die getroste Gewissheit von Vers 28. Das ist die Jahreslosung. Am Ende siegt die Freude. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Am Ende siegt immer die Freude. Und diese Not, von der Psalm 73 spricht, gab es nicht nur im Alten Testament, sondern auch im Neuen. Und der Text, den Sie heute auf Ihrem Gottesdienstzettel vor sich haben, ist wie das neutestamentliche Gegenstück zu Psalm 73. Auch dort steht der Gläubige in dieser Spannung zwischen Freude und Anfechtung. Der Hebräerbrief wendet sich unter anderem an Christen, die ähnlich durchgeschüttelt wurden wie Asaf. Die merken, das Leben mit Jesus ist kein Spaziergang. Viele von ihnen waren vor einiger Zeit Christ geworden und dann kam es knüppeldick. Das kann man in Hebräer 10 nachlesen, Vers 32, da steht, gedenkt aber der früheren Tage, an denen ihr, nachdem ihr erleuchtet wart, also nachdem ihr Christ geworden wart, einen großen Kampf erduldet habt, einen großen Kampf des Leidens, in dem ihr zum Teil selbst durch Schmähungen und Bedrängnisse zum Schauspiel geworden seid, zum Teil Gemeinschaft hattet mit denen, denen es so ging. Die hatten genug erlebt an Leid, an Not, an Angst. Und menschlich besteht dann immer die Gefahr, dass man hinschmeißt. Ähnlich wie Psalm 73, Vers 2 sagt, ich wäre fast gestrauchelt. Mein Tritt wäre beinahe geglitten. Und gegen diese Gefahr ruft der Hebräerbrief den Christen zu. In Vers 10, 35, Kapitel 10, 35, werft euer Vertrauen nicht weg, schmeißt es nicht weg. Welches eine große Belohnung hat, nämlich von Gott. Haltet durch, heißt das. Und dann geht es weiter. Geduld aber habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Und dann hält der Schreiber des Hebräerbriefs plötzlich inne. Als würde er sich sagen, ich kann jetzt nicht einfach weitermachen mit dem Thema. Ich kann jetzt einfach nicht einfach zum nächsten Punkt kommen. Wie kann ich meine Geschwister noch weiter ermutigen? Wie kann ich denen das nochmal vor Augen führen, was das für ein wunderbarer Glaube ist, den Gott uns schenkt. Trotz der Not, die manchmal da ist. Trotz des Leidens, das sich manchmal über uns zu werfen droht. Und dann schiebt er dieses 11. Kapitel ein. Die Ahnengalerie, die sogenannte Ahnengalerie der Glaubensväter oder Glaubenshelden, sind auch ein paar Glaubensmütter dabei. Und mit diesen Beispielen erinnert der Hebräerbrief an die Geschichte des Volkes Israel, die den meisten Lesern aus dem Alten Testament besser bekannt war und sagt, seht hin, so stark ist Gott. Ihr braucht keine Angst zu haben. Und dann teilt er die Geschichte Israels grob in 4 Abschnitte ein. Erst spricht er über die Gläubigen vor der Sintflut, Abel, Henoch, Noah, dann über die Zeit der Patriarchen, vor allem Abraham. Dann kommt die Zeit von Mose, der Auszug aus Ägypten und Josua. Und zum Schluss, und das sind die Verse, die Sie vor sich haben, zum Schluss in den letzten Versen, das ist unser Predigttext heute, kommt dann die Epoche, grob gesagt, die mit der Generation nach Josua beginnt. Die Zeit der Richter, die Zeit der Könige, dafür steht David, und die Zeit der Propheten. Und der Hebräerbrief zeigt, zu allen Zeiten hat Gott immer wieder echten Glauben geschenkt. Und auch in diesen Zeiten war der Glaube kein Spaziergang, aber trotz aller Not erweist sich das Leben mit Jesus am Ende immer als Erfolgsgeschichte. Trotz aller Not, trotz unserer menschlichen Schwachheit, besiegt der Glaube am Ende alle Mächte, die sich ihm entgegenstellen. Das ist die Botschaft. Er besiegt die Mächte des Todes, zeigt Hebräer 11. Er besiegt die Macht der Herrscher, er besiegt die Macht der Trägheit, er besiegt die Macht der Feigheit, er besiegt die Macht des Gerichts und er besiegt die Macht des Vergangenen und vergangener Schuld. Das alles wird aufgeführt in Hebräer 11. Und dann kommt Vers 32. Und Vers 32 knüpft nun an all diese Siege an. Und das ist unser Text. Und dann schreibt er, und was soll ich noch mehr sagen? Die Zeit würde mir zu kurz, wenn ich erzählen sollte von Gideon und Barak und Simson und Jephtha und David und Samuel und den Propheten. Das kommt einem so vor, als ob der Hebräerbrief nochmal richtig das Tempo anzieht. Jetzt wollte er sagen, es gibt so viele Beispiele, ich kann die gar nicht alle nennen. Deswegen muss ich einen nach den anderen, nach den anderen, nach den anderen rein. Diese haben durch den Glauben Königreiche bezwungen, Gerechtigkeit geübt, Verheißungen erlangt, Löwen den Rachen gestopft, des Feuers Kraft ausgelöscht, sind der Schärfe des Schwerts entronnen, aus der Schwachheit zu Kräften gekommen, sind stark geworden im Kampf und haben fremde Heere in die Flucht geschlagen. Frauen haben ihre Toten durch Auferstehung wiederbekommen. Was für ein Glaube. Und das ist das Erste, was Gottes Wort uns hier vor Augen führt. Der offenkundige Sieg des Glaubens. Der offenkundige Sieg des Glaubens. Das ist der erste Punkt. Die Zeit würde mir zu kurz, sagt der Hebräerbrief, wenn ich alles erzählen sollte. Ich habe gar nicht so viel Zeit. So viele gute Beispiele gibt es. Es gibt viele Fälle. Ich könnte noch seitenweise weitere Ereignisse anführen, die genau das Gleiche belegen. Das ist die Message hier. Deswegen diese rasche Aufzählung. Und damit will er sagen, die Ereignisse, die ich hier konkret aufschreibe, Die handeln zwar von bestimmten Personen und die haben sich auch oft in speziellen heilsgeschichtlichen Situationen abgespielt, aber das Grundprinzip gilt für alle Glaubenden. Für alle Glaubenden. Das hier, das sind nicht die glorreichen Ausnahmen. Das sind nicht ein paar besondere Heilige, deren Beispiele nun mal gerade passen, weil sie so speziell waren. Nein, die sind repräsentativ. Die stehen für alle, die zum Glauben gehören. Die stehen für alle, die zu Jesus gehören. Mit denen dürfen wir uns durchaus identifizieren. Deswegen diese Aufzählung, verstehen Sie? Und da nennt Hebräer als erstes vier bekannte Vertreter aus der sogenannten Richterzeit, Gideon, Barak, Simson und Jephtha. Von denen erfahren wir einiges aus dem Buch der Richter. Das waren nicht vollkommene Vorbilder des Glaubens. Wir erleben sie teilweise auch in Schwäche. Wir erleben sie teilweise, wie sie schwere Schuld auf sich luden. Und doch hatten sie echten Glauben. Und Gott hat sie berufen und gebraucht, um sein Volk vor feindlichen Völkern zu beschützen. Sie hatten echten Glauben trotz ihrer Schwäche und Schuld. Und die Bibel erzählt uns auch, wie sie ehrlich zu Gott riefen und wie sie alle Hilfe von ihrem lebendigen Herrn erwarteten. Das war echter Glaube. Und dann wurden sie von Gott auch gesegnet und gebraucht. Barak besiegt den kanaanitischen Heerführer Sisera. Gideon rettet mit nur 300 Soldaten Israel vor den Midianitern. Jephtha beschützt Israel gegen die Ammoniter. Simson, das wäre ja wirklich teilweise eine schräge Type. Aber Simson zwang die Philister in die Knie. Der Mann war unreif, menschlich unreif. Er hatte oftmals sehr vermischte Motive, das lesen wir im Richterbuch sehr wohl. Er wusste aber, dass seine Kraft von Gott abhängig war. Er wusste sich abhängig von Gott, das war Simson klar. Und er wurde durch Gottes Geist für seine Aktionen ausgerüstet. Und dann wird David genannt, als einziger König in dieser Reihe. Der hatte auch keine blütenweiße Biografie. Das haben wir vor Weihnachten gesehen, als wir ihn mit dem Herrn Jesus, dem sündlosen Herrn Jesus, verglichen haben. Aber er hatte auch dem Herrn vertraut. Er hatte echten Glauben. Er hat alles auf den Herrn bezogen. Er hat alles im Lichte Gottes zu bewerten versucht. Er hat alles letztlich auch bewältigt in seinem Leben durch Gott, dadurch, dass er in einer echten persönlichen Beziehung zu diesem Gott stand. Ein echter Gläubiger. Und schließlich Samuel, der noch früher als David in Israel auftrat. Und dann die Propheten. Und wie viele treue Propheten gab es im Alten Testament, die Gottes Wort weitergesagt haben, weil sie ihm vertraut hatten. Und das sind alles Beispiele, sagt der Hebräerbrief, nicht für ein leichtes Leben, nicht so für ein lockeres Heldentum, aber es sind Beispiele dafür, wie treu Gott seine Leute durchträgt, die alle Hilfe von ihm erwarten, so verschieden sie sein mögen, so unterschiedlich sie menschlich auch daherkommen. Aber das verbindet sie. Sie haben sich alle an ihren lebendigen Gott gehängt und sie wussten, nur er kann mir helfen und nur er kann mich retten. Und dann folgt ab Vers 33, tja, man könnte sagen, beinahe so etwas wie ein Bibelquiz. Sie haben Königreiche bezwungen. Das könnte man jetzt fast wie im Kindergottesdienst fragen. Wer waren denn das? Josua, die Richter, David. Sie haben Gerechtigkeit geübt. David, Salomo, Asa, Josaphat, Hiskia, Josia. Sie haben Verheißungen erlangt. Abraham, Mose, David und viele andere. Sie haben Löwen den Rachen gestopft. Simson, David. Oder denken wir an den jungen Daniel in der Löwengrube. Sie haben Löwen den Rachen gestopft. Und dann Vers 34, sie haben des Feuers Kraft ausgelöscht. Wer war das? Das waren die drei Männer im Feuerofen. Daniel 3, Vers 27. Als schließlich sie rauskamen aus dem Feuerofen, da hieß es, man konnte keinen Brand an ihnen riechen. Man konnte keinen Brand an ihnen riechen. Daniel 3, Vers 27. Sie haben des Feuers Kraft gelöscht. Sie sind der Schärfe des Schwertes entronnen. Da denken wir an Elia, an Elisa. Wir denken aber auch an David. Sie sind aus Schwachheit zu Kräften gekommen. Gideon, Simson, Hiskia. Sie sind stark geworden im Kampf. Barak gegen Sisera, David gegen Goliath. Sie haben fremde Heere in die Flucht geschlagen. Gideon gegen die Midianiter. Frauen haben ihre Toten zurückerhalten. Die Witwe von Zarpat durch Elia. Die Frau von Schunem in 2. Könige 4 durch Elisa. Das sind alles historische Ereignisse. Das kann man alles nachlesen. Das ist alles dokumentiert in Gottes Quellen, in unserer Bibel. Das sind ganz unterschiedliche Einzelfälle und Situationen. Da gibt es keine durchgängige Systematik. Aber das ist ein bunter Blumenstrauß von Belegen. Wofür? Von Belegen dafür, dass der Glaube an den lebendigen Gott, dass die vertrauensvolle Bindung an den Vater Jesu Christi und für uns dann natürlich an den er geschickt hat, an den Herrn Jesus selbst, dass das Wirkung hat, dass das nicht ohne Folgen bleibt, dass der allmächtige Gott darauf einen großen, starken Segen legt. Und was ist diesen vielen unterschiedlichen Fällen, was ist diesen vielen so verschiedenen Situationen denn gemeinsam? Durch den Glauben. Das steht wie eine dicke Überschrift ganz oben drüber. Sehen Sie Vers 33. Diese aber haben durch den Glauben all dies erlebt, all dies erfahren, all dies geschenkt bekommen. Manchmal war das nur ein verzweifelter Hilfeschrei zu Gott. Aber er hat es gehört und er hat sie nicht vergeblich verzweifelt um Hilfe schreien lassen. Und damit will der Hebräerbrief uns ermutigen. Er will dich ermutigen und er will dir sagen, du glaubst nicht umsonst. Du glaubst nicht vergeblich. Du glaubst nicht aufs Blaue hin. Du glaubst nicht ergebnislos. Du glaubst nicht hilflos. Dein allmächtiger Gott lebt. Und du darfst damit rechnen, dass er dir in den großen und in den kleinen Situationen immer zur Seite stehen wird und dass er dich nie, nie im Stich lassen wird. Und das ist doch eine wunderbare Aussicht für 2014. Der offenkundige Sieg des Glaubens. Viele Situationen waren nach menschlichem Ermessen aussichtslos, von denen wir hier gesprochen haben. Nach menschlichem Ermessen ja. Und doch hat Gott immer irgendeinen Weg gehabt für diese so ganz unterschiedlichen Situationen, die auch hier unter uns versammelt sitzen. Gott hat immer, immer einen Weg gehabt, um sie zu lösen. Und er hat garantiert auch einen Weg für deine Situation. Garantiert. Das ist die Botschaft dieser Verse. Und hinterher war dann immer klar, die Kraft dafür, die Lösung selbst, die kam immer von Gott. Die Kraft kam nicht aus dem Glauben. Verstehen Sie nicht, der Glaube hat in sich diese Kraft, sondern Gott hat die Kraft. Der Gott, an den wir glauben, der hat die Kraft. Der Glaube ist nicht so ein Zauberstab, mit dem wir die Dinge manipulieren und bewirken können. Der Glaube ist kein Zauberstab, sondern der Glaube ist die schwache, zitternde Hand, mit der wir uns an den starken Gott klammern. Das ist der Glaube. Er ist die schwache, zitternde Hand, mit der wir uns an den starken, unwandelbaren Gott klammern. Glaube kann nie direkt etwas bewirken. Glaube handelt nie aus seiner eigenen Kraft heraus. Das macht der Hebräerbrief deutlich. Sondern Glaube wirkt immer nur indirekt. Wir klammern uns im Glauben an Gott und Gott handelt. So indirekt wirkt der Glaube. Du glaubst, du wirkst nicht durch deinen Glauben, sondern du hängst dich im Glauben an den allmächtigen Gott. Und er wirkt für dich durch den Glauben. Das ist hier gemeint. Und insofern kann man sagen, der Glaube ist keine Macht, aber der Glaube ist ein Mittel. Der Glaube ist ein wirkungsvolles Mittel, mit dem wir uns an den heiligen, lebendigen Gott klammern. Und der Hebräerbrief zeigt, oft schenkt Gott es schon in dieser Welt, dass der Sieg des Glaubens offenkundig wird. Wenigstens teilweise. Ich würde sagen, auch das Erreichen der Hunderttausender-Grenze. Viele Tage vor der Deadline bei dieser Petition gegen die Überfremdung des Bildungsplanes mit antibiblischen Sichtweisen des Menschen. Auch das ist ein offenkundiger Sieg des Glaubens. Auch da haben viele Christen mitgeholfen, mitinitiiert, mitgebetet, mit unterschrieben, mit dafür geworben, dass diese Petition Erfolg haben konnte. Und Gott hat es gelingen lassen. Und dann plötzlich, mitten in Vers 35, ändert sich der Ton. Haben Sie es gemerkt? Und hier rückt jetzt Hebräer 11 plötzlich ganz nah an Psalm 73 heran. mitten in Vers 35. Es geht mitten durch diesen Vers hindurch. Bis dahin könnte man denken, naja, die Rechnung geht immer auf. Vielleicht gibt es im Glauben mal eine kurze Zeit der Anspannung, das kann ja sein. So eine kurze Zeit des Drucks, da müssen wir eben durchhalten und wir wissen, übermorgen ist es wieder durch. Die Rechnung geht immer auf. Und die Probleme lösen sich schnell in Wohlgefallen auf. Für diejenigen, die Gott vertrauen. Es geht am letzten Ende immer alles glatt und es geht schnell glatt. Und manche sind in dieser Vorstellung aufgewachsen. Als sei der Glaube, Bruder Donner hat das letzten Sonntag gesagt, wie so, als sei das Leben wie ein Rabattbuch. Ich sammle Marken und tue Gutes und klebe meine Gebete in dieses Rabattbuch ein und dann kann ich immer schön abheben und es geht eigentlich alles leicht und locker. Und wenn sie dann merken, ist es nicht so, dann werden sie in große Krisen gestürzt. Und die letzten Verse unseres Textes, unseres Kapitels hier, wollen uns auf genau solche Situationen vorbereiten, wo die Dinge eben nicht aufgehen, wo die Lösung nicht schnell kommt, wo wir den Druck nicht sofort loswerden, wo der Sieg des Glaubens nicht so offenkundig ist. Es gibt also auch die andere Seite. Nach dem offenkundigen Sieg des Glaubens zeigt uns der Hebräerbrief zweitens den verborgenen Sieg des Glaubens. Den verborgenen Sieg des Glaubens. Das ist der zweite Punkt, wenn Sie mitschreiben. Auf den ersten Blick ist man versucht, diesen zweiten Punkt zu nennen, die offensichtlichen Niederlagen des Glaubens. Aber das wäre falsch. Schreiben Sie bitte nicht Punkt 2, die offensichtlichen Niederlagen des Glaubens. Schreiben Sie Punkt 2, der verborgene Sieg des Glaubens. Vers 35b sagt, andere sind gemartert worden und haben die Freilassung nicht angenommen, damit sie die Auferstehung, die besser ist, erlangten. Wie oft ist das passiert, dass man Christen gesagt hat, du musst dich nur von Jesus lossagen. Du musst nur Kompromisse machen. Du musst nur den Herrn verleugnen. Du musst nur so ein kleines Zugeständnis an den Teufel, an die Gottlosigkeit, an den Ungehorsam machen. Dann bist du schon raus aus der Nummer. Dann wirst du es schnell wieder leichter haben. Aber sie haben es nicht gemacht. Sie sind dem Herrn treu geblieben. Sie haben ihm trotzdem gedient. Sie haben die Freilassung unter falschen Bedingungen nicht angenommen, um ihrem Herrn treu zu bleiben. Andere, Vers 36, haben Spott und Geißelung erlitten. Dazu Fesseln und Gefängnis. Denken wir an Jeremia, Spott und Gefängnis. Auch wenn der Jeremia nicht gleich sein Leben eingebüßt hat. Sie sind gesteinigt worden, zersägt, steht hier in Vers 37. Sie sind durchs Schwert getötet worden. Sie sind umhergezogen in Schafpelzen und Ziegenfällen. Sie haben Mangel, Bedrängnis und Misshandlung erduldet. Was für eine Ahnengalerie. Zersägt, durchs Schwert getötet, umhergezogen in Schafpelzen und Ziegenfällen. Sie haben Mangel, Bedrängnis, Misshandlung erduldet. Gesteinigt wurde der Prophet Sacharja. Zersägt wurde nach einer jüdischen Tradition Jesaja von König Manasse, noch bevor Manasse sich bekehrt hat. Dann später hat er sich ja bekehren dürfen zu Gott, aber davor war er einer der gottlosesten Könige, die Israel jemals hatten. Und er hat den lästigen Propheten Jesaja schließlich zersägen lassen. Brutal. Durch Schwert getötet wurde der Prophet Uria. Jeremia 26 berichtet darüber. Und in dieser Reihe stehen auch all die Christen, die heute verfolgt werden, die heute getötet werden, die heute geschlagen und beleidigt werden und die heute auf diesem Weltverfolgungsindex stehen, den manche Missionswerke herausgeben, die sich besonders um verfolgte Christen kümmern. Ich muss mal gucken, hier habe ich die Zeitung mitgebracht von der Missionsgesellschaft Open Doors. Und die haben einen Weltverfolgungsindex veröffentlicht, den wir auch hier in unserer Gemeinde immer wieder aushängen. Und da sehen wir die Weltkarte. Und überall, wo sie dunkle Felder haben, werden Christen massiv verfolgt wegen ihres Glaubens. Ich lasse das mal auf dem Klavier liegen nach dem Gottesdienst. Sie können diese Zeitschrift auch bestellen. Am schlimmsten ist es nach dieser Statistik in Nordkorea, Somalia, Syrien, Irak, Afghanistan. So viele Länder. Schauen Sie mal, in wie vielen Ländern es keine Verfolgung gibt und in wie vielen Ländern Verfolgung herrscht. Das vergessen wir oft, weil wir hier im Westen so viel Freiheit genießen. Und Open Doors schreibt, zurzeit werden weltweit circa 100 Millionen Christen wegen ihres Glaubens an Jesus verfolgt. Circa 100 Millionen Christen. Liebe Geschwister, die dürfen wir nicht vergessen. Das dürfen wir nicht wegdrängen. Sie sind gesteinigt, zersägt, durch Schwert getötet worden. Sie sind eingekerkert worden. Sie sind von ihren Familien getrennt worden. Und dann schreibt Hebräer 11 in Vers 38, sie, deren die Welt nicht wert war, sind umhergeirrt in Wüsten, auf Bergen, in Höhlen und in Erdlöchern. Und das erinnert an die Schlupfwinkel in der Wüste. Sie wurden vertrieben, sie wurden in die Ecke gedrängt. Gottes Leute mussten flüchten. Wie oft ist das passiert und wie oft passiert das heute? Aber, all dies Leid hat nicht dazu geführt, dass sie dem lebendigen Gott abgeschworen hätten. Und das ist das Herrliche, denn in Vers 39 lesen wir, diese alle, also sowohl diese von Vers 33, die den offenkundigen Sieg des Glaubens sehen durften, als auch diese ab Vers 35. Also wir haben es extra kursiv gedruckt, ja, dass diese in Vers 33 und das andere, also die, die das Leid besonders erlebt haben in Vers 35 und dann die Summe, Vers 39, diese alle, das meint sowohl die offensichtlich Bewahrten von Vers 33 an, als auch die offensichtlich Geschundenen von Vers 35b an. Und Vers 39 sagt dann, diese alle. Das ist die Summe. Da ist keiner von diesen Christen ausgeschlossen. Diese alle haben durch den Glauben Gottes Zeugnis empfangen. Das ist das Tröstliche. Das heißt, denen allen hat Gott bestätigt, dass ihr Glaube echt war. Denen allen hat Gott bestätigt, dass sie von ihm angenommen sind. Und bei den Leuten, die wir hier geschildert bekommen haben, da hat Gott das Zeugnis ja sogar in der Bibel dokumentiert. Diese alle durften treu bleiben, weil Gott sie durchgetragen hat. Diese alle sind genauso bewahrt worden wie der Asaf von Psalm 73, von dem Bruder Donner letzten Sonntag gesprochen hat. Alles Leid und alle Bedrohung hat sie nicht aus Gottes Hand herausreißen können. Und darum können wir auch hier mit Recht von einem Sieg des Glaubens sprechen. Verstehen Sie, nicht von einer Niederlage, auch nicht von einer zwischenzeitlichen Niederlage, sondern von einem Sieg des Glaubens, von einem verborgenen Sieg des Glaubens. Das heißt, sowohl die Erfolgsliste von Vers 33 bis Vers 35a, als auch die Leidensliste von Vers 35b, bis Vers 38 stehen unter derselben Überschrift. Und sie haben es alle mit demselben Glauben zu tun, mit demselben Gott, mit derselben Bewahrung, mit derselben Treue. Und sie kriegen alle dasselbe Zeugnis. Der Herr bestätigt ihren Glauben. Das heißt, ihr Lieben, der gleiche Glaube, der uns in den Stand versetzt, Gottes Siege zu erringen, der gleiche Glaube macht uns auch dazu fähig und bereit, Leid, Not und Bedrängnis zu erdulden, wenn Gott das für richtig hält. Es ist kein Zufall, dass die Formulierung durch den Glauben wie eine Klammer um diese beiden Listen gelegt ist. Sie steht in Vers 33, diese haben durch den Glauben, und sie steht nochmal im vorletzten Vers, in Vers 39, diese alle haben durch den Glauben. Das ist die Klammer. Es ist der eine Glaube, den Jesus uns schenkt, mit dem wir uns an ihn klammern. Und Gott sagt uns damit, ihr Lieben, ich kann meine Leute beide Wege führen, beide Wege. Den von Vers 33 und den von Vers 35b an. Und ich führe dich jeweils den, der in deiner Situation das Beste für dich ist. Das ist die Botschaft hier. Gott sagt, ich führe dich jeweils den Weg, der richtig ist für dich momentan. Und ich habe die Macht, deinen Weg jederzeit zu ändern. Aber am Ende kommt für Gottes Leute immer ein Sieg dabei heraus. Paulus wird schreiben in Römer 8, Vers 28, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen müssen. Die Dinge ab Vers 33 hätte er auch schreiben können und die Dinge ab Vers 35b. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, was immer dir heute passiert, was immer dir morgen passiert, es wird dir alles zum Besten dienen müssen. Weil du in der Hand des starken, allmächtigen Gottes stehst. Was immer im Jahr 2014 passiert, es wird dir alles zum Besten dienen müssen, weil du in der Hand des starken Gottes bist. Darauf kommt es an. dass du diesem Gott vertraust, dass du ihm gehörst, dass du ihm dein Leben nicht entziehst, dass du ihn um seine Führung bittest und um die Kraft, alles zu tragen, was er dir schickt. Und so hat es auch John Bunyan erlebt. Er war gewiss mitten in diesem Leid, dass das zu Gottes liebevoller Führung dazugehört. Er hat sich nicht dagegen gesträubt. Natürlich, wir wollen das nicht, wir haben auch Angst davor und Gott hat uns sicherlich auch vor vielem schon bewahrt. Ich glaube, wir ahnen gar nicht, wie viel Leid Gott uns schon erspart hat durch seine Güte. Und keiner von uns sucht das. Und wir dürfen auch legitimerweise beten, Herr, lass mich gesund bleiben. Und Herr, lass diese und jene Situation leichter für mich ausgehen. Und oftmals erhört Gott auch diese Bitten. Also wir sollen das Leid nicht suchen und wir stehen ihm auch nicht einfach so ausgeliefert gegenüber. Aber wenn Gott dann bestimmte Dinge trotzdem zulässt oder schickt, dann dürfen wir einfach wissen, dass er es gut meint. Und deswegen hat John Bunyan dann später ein Buch geschrieben, das hat er genannt Ratschläge für Leidende. Und er konnte das wahrlich schreiben, weil er so grauenvolles Leid ja mitgemacht hat. Wir haben das ja in dem Eingangszitat gehört. Und er hat dann Folgendes geschrieben. Er hat gesagt, wenn der Wind anfängt zu wehen, dann merken wir, dass wir sinken. Doch sollte uns nicht auch das zum Guten dienen? Ohne das Wirken der Hand Gottes in unserem Leben können wir nicht leben. Wir würden manchmal mit Sünde überwuchert sein, wenn wir nicht durch manche Winter gehen müssten. Man sagt, fährt Bunyan fort, dass in manchen Ländern Bäume wachsen, die keine Frucht tragen, weil es dort keine Winter gibt. Das ist ein interessantes Bild, dass es in manchen Ländern vermeintlich Bäume gibt, die keine Frucht tragen, weil sie nicht die Härte des Winters ertragen müssen. Und so hat es Psalm 73 mitten aus dem Leid heraus ja auch bezeugt. Du leitest mich alle Zeit nach deinem guten Rat. Du hältst mich alle Zeit bei meiner rechten Hand. Gott macht es gut. Und liebe Geschwister, der Hebräerbrief leistet uns damit persönlich einen wichtigen seelsorgerlichen Dienst, dass er uns diese beiden Listen vorlegt. Die harte Liste und die leichte Liste. Das kann ruhig liegen bleiben. Wie vielen ist es so ergangen? Sie kamen in Not und in Bedrängnis und sie hatten zusätzlich auch noch die Glaubenszweifel, weil man ihnen gesagt hatte, auch wenn du mit Jesus lebst, dann geht es immer gut aus. Schon jetzt in dieser Welt. Wenn du mit Jesus lebst, dann hast du es immer leicht. Wenn du mit Jesus lebst, dann lässt er dich immer sofort spüren, dass alles gar nicht so schlimm ist. Ich muss an jene junge Familienmutter denken, in dem Ort, wo ich als junger Pastor hinkam. Sie hatte Krebs. Hebräer 10, Vers 35 war einer ihrer Lieblingsverse. Werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Sie war in charismatischen Kreisen geprägt worden und gelehrt worden. Und die hatten ihr gesagt, du wirst mit Sicherheit gesund werden. Wir haben eine Prophetie. Und wenn du nicht gesund wärst, dann reiße ich diesen einen speziellen Vers, der mir das gesagt hat, aus der Bibel heraus. Aber es wurde nicht besser mit der Krankheit. Und sie hatte Angst, dass es mit ihrem Glauben nicht stimmte. Sie hat gesagt, wenn ich richtig glauben würde, wenn da alles in Ordnung wäre mit Gott, dann müsste ich doch gesund werden. Sie war an diesem Punkt durch diese unbiblische Lehre schlichtweg verwirrt worden und noch zusätzlich belastet. Und ich habe dann behutsam versucht, und meine Frau auch, sie von diesem Irrtum wegzubringen und ihr das deutlich zu machen. Ja, Gott kann dich jederzeit heilen, aber wenn er es nicht tut, dann kann das auch sein Weg sein. Wir wollen beten, dass du gesund wirst. Aber wir wollen auch beten, dass du auf allen Wegen ihm vertrauen kannst. Hätte sie von Anfang an diese beiden Listen vor Augen gehabt, die ab Vers 33 und ab Vers 35, dann hätte sie trotzdem um Genesung gebetet und wir auch, aber sie hätte den anderen Weg nicht ausgeschlossen, prinzipiell. So wie es die jungen Mitstreiter von Daniel gemacht haben. Sie wissen, der Sadrach, der Mesach, der Abednego, als man die in den Feuerofen warf, was haben sie zu Nebukadnezar gesagt? Daniel 3, unser Gott, den wir ehren, der kann uns wohl erretten aus dem glühenden Ofen. Auch von deiner Hand. Keine Schwierigkeit für ihn. Und dann haben sie aber hinzugefügt, aber selbst wenn er es nicht tun will, Nebukadnezar, dann sollst du wissen, dass wir deine Götter nicht ehren werden und dass wir dein Standbild nicht anbeten werden. Das heißt, wir wissen, dass unser Gott das kann, aber wir wissen nicht, ob er das tun wird, ob es richtig ist in dieser Situation. Und wie immer Nebukadnezar, unser Gott, mit uns verfährt, wir werden ihm treu bleiben und wir werden uns nicht dir unterwerfen. Und in dem Fall hat Gott den jungen Männern, dem Sadrach, Mesach, Abednego, dann sogar den offensichtlichen Sieg des Glaubens geschenkt. Er hat es ja getan. Aber sie hätten es auch akzeptiert, wenn ihr Herr sie in dieser Situation den verborgenen Weg geführt hätte. Sie hätten beides akzeptiert. Manchmal macht Gott auch innerhalb kurzer Zeit aus einem verborgenen Sieg einen offensichtlichen Sieg. Das kann auch sein. Zum Beispiel, als die Christen in Apostelgeschichte 8 verfolgt und vertrieben wurden, da sah das erst aus wie ein verborgener Sieg, wie eine offensichtliche Niederlage. Aber die Verfolgten, die wurden dann die Ersten, die in Samaria missioniert haben. Und daraus entstand eine Erweckung. Und das heißt, aus einer scheinbaren Niederlage wurde ein endgültiger Sieg. So macht es Gott. Der Fluchtweg wurde zur Siegesstraße. Aus der Fluchtbewegung wurde eine Erweckungsbewegung. So macht es unser Gott. Und Samaria war beileibe kein Einzelfall. Denken Sie nur an die Entwicklung in China. 1949, da wurde die nationale Regierung durch die Kommunisten abgelöst. Und die hat dann 637 Missionare der China-Inlandmission aus China vertrieben. Und 4 Jahre später waren von diesen 637 Missionaren 286 auf einem neuen Missionsfeld. Die sind dann einfach nach Japan gegangen und nach Südostasien. Und in China haben die einheimischen Christen das Missionieren übernommen. So hat es Gott gemacht. Eine scheinbare Niederlage. Aber Gott hat daraus sogar einen offensichtlichen Sieg werden lassen. Und ihr Lieben, so kann Gott in seiner Souveränität auch unsere Bedrängnis zum Guten wenden. Er kann durch unsere Bedrängnis und durch unsere Rückschläge Hürden überwinden und neue Menschen für seine Rettung und sein Heil erreichen. Oft ist der erste Eindruck, der Feind hat gesiegt. Aber am Ende zeigt sich doch Gottes Überlegenheit. Am Ende siegt doch Gottes Souveränität. Und das will er auch in unserem Leben. Am Ende, liebe Geschwister, wenn wir mal im Himmel sind, dann werden wir im Rückblick noch oft staunen, wie Gott uns gesegnet hat. Dann werden wir im Rückblick noch oft staunen, wie er seinen Plan ausgeführt hat. Wie herrlich und wunderbar er alle Hürden und Hindernisse so arrangiert hat, dass sie letztlich seinem Ziel und unserem Segen dienen mussten. Und das soll eine Ermutigung sein für alle Situationen, die in diesem neuen Jahr auf uns zukommen. Und so mündet dann dieses Kapitel Hebräer 11 auch in einen großen Trost. Ganz am Ende, im letzten Satz, da lesen wir zuerst nochmal von einer letzten Geduldsprobe. Da steht Vers 39, diese alle haben durch den Glauben Gottes Zeugnis empfangen, also Gottes Bestätigung. Aber sie haben noch nicht erlangt, was verheißen war. Ist das interessant? Was heißt das? Da steht nicht, sie haben gar nichts von dem Verheißenen gesehen und bekommen, sondern da steht, sie haben noch nicht alles von dem Verheißenen erhalten. Was hatten sie denn noch nicht erlangt? Was war denn zu ihrer Zeit noch nicht perfekt? Das Bessere steht hier. Und was ist das Bessere? Das Bessere ist der Messias. Dass Jesus wirklich da ist. Dass er wirklich unsere Schuld am Kreuz auf sich nimmt. Dass er wirklich den Tod durch seine Auferstehung besiegt. Das haben sie noch nicht erlebt. Das haben sie noch nicht bekommen. Sie haben schon vieles an Gottes Bewahrung erlebt. Aber diesen endgültigen Sieg, den wird Gott ihnen und uns erst noch schenken. Und das sagt der Hebräerbrief dann. Schauen Sie hin, hier steht, sie sollten nicht ohne uns vollendet werden. Das heißt, sie sollten nicht ohne uns vollendet werden, aber eben mit uns. Da sollen auch sie vollendet werden. Und das ist der letzte Trost, den Gottes Wort uns hier vor Augen stellt. Erstens hatten wir gesehen den offenkundigen Sieg des Glaubens, zweitens den verborgenen Sieg des Glaubens und das dritte, ihr Lieben, was hier am Ende steht, das ist der endgültige Sieg des Glaubens. Der endgültige Sieg des Glaubens, um den geht es in den letzten beiden Versen. Diesen endgültigen Sieg, den will Jesus uns allen schenken. Diesen endgültigen Sieg wird er uns schenken, wenn wir einmal vollendet werden, so wie auch die Glaubensvorfahren vollendet werden am Ende. Wenn er uns in seinem Himmel zusammenholt, wenn wir für immer bei Jesus sein werden, wenn wir den Vater von Angesicht zu Angesicht sehen werden, wenn es keinen Schmerz mehr gibt, kein Leid, keine Ängste, keine Sorgen mehr, wenn alles überwunden sein wird, wenn wir die leibliche Auferstehung erleben werden und dann für immer in der Herrlichkeit den Herrn loben und uns miteinander freuen, in einer Weise glücklich sein werden, wie wir uns das jetzt nicht ansatzweise vorstellen können. Das ist dann der endgültige Sieg des Glaubens. Und dafür hat Gott uns alle bewahrt, die wir zu ihm gehören, die wir uns an seine Treue halten und darauf verlassen. Zu dem Zeitpunkt des Alten Testaments war das noch nicht möglich, weil das Bessere noch nicht gekommen war. Jesus war noch nicht gekommen, der verheißene Retter, der das alles erfüllen und einlösen würde. Und so sind die alttestamentlichen Gläubigen gestorben in der Gewissheit, es wird alles gut werden. Sie sind gestorben in der Gewissheit, es wird alles gut werden. Unser Herr wird uns noch den endgültigen Sieg schenken, ja, das wird noch kommen. Unser Gott wird alles gut machen. Unser Gott wird den Messias schicken. Und wenn es durchs Grab hindurchgeht, es wird alles herrlich und gut werden. So wie Mose das Land Kanaan von Ferne gesehen hat, so hat Mose auch das Kreuz Jesu Christi von Ferne gesehen. Das hat unser Heiland selbst bestätigt. Er hat nämlich gesagt in Johannes 5, Vers 46, wenn ihr Mose glaubtet, so glaubtet ihr auch mir. Denn er hat von mir geschrieben, sagt Jesus über Mose. Das heißt, Mose hat noch nicht alles so vollständig gesehen wie wir im Neuen Testament. Aber Mose hat gewusst, der Retter wird kommen und er wird auch für mich kommen und er wird alles gut machen und dann werden wir alle vollendet werden. Und so wie Mose und die Glaubensväter des Alten Testaments auf das Kreuz vorausgeblickt haben, so blicken wir, liebe Mitchristen, auf das Kreuz zurück und wir dürfen wissen, er ist gekommen. Das Bessere ist gekommen. Unser Herr ist da. Und es ist richtig, was wir in dem Weihnachtslied singen, was der alten Väter Schar größter Wunsch und Sehnen war und was sie geprophezeit, ist erfüllt in Herrlichkeit. Und jetzt steht dem nichts mehr entgegen, dass sie, die Alten, mit uns, den Leuten des Neuen Testaments, zusammen vollendet werden. Sie werden mit uns gemeinsam im Himmel sein, weil Jesus auch für sie gestorben ist und weil Jesus all denen, die sich an den lebendigen Gott halten und die an das geglaubt haben, an das Gott zu glauben geboten hatte, bevor sein Sohn kam, die werden ja auch nicht gerettet durch ihre guten Werke, sondern sie werden dadurch gerettet, dass sie auf Gottes Gnade sich verlassen, dass sie sich darauf verlassen, der Gott, der den Messias ankündigt, der wird mir vergeben aus lauter Gnade und Barmherzigkeit. Und er wird einen anderen an meiner Stelle sterben lassen. Darum haben sie ja die Opfer gebracht im Alten Testament. Und wir halten uns jetzt an den Herrn Jesus, der gekommen ist und alles vollendet hat. Und wir werden mit ihnen gemeinsam im Himmel sein. Und das ist dann der endgültige Sieg des Glaubens, auf den wir zugehen dürfen. Und so blicken auch wir, die wir vom Kreuz und von der Auferstehung herkommen, nach vorne. Wir blicken ganz getrost und erwartungsvoll nach vorne. Wir blicken auch in dieses Jahr 2014 nach vorne, weil wir das wissen. Wir gehen auf den endgültigen Sieg zu. Manchmal erleben wir unterwegs schon den offenbaren Sieg, den offenkundigen Sieg des Glaubens. Manchmal mutet uns Gott die verborgenen Siege des Glaubens zu. Er lässt uns wirklich durch schwierige Phasen hindurchgehen, aber er ist immer da. Er hat immer die Hand ganz, ganz nah an unserem Herzen und an unserem Puls und er lässt uns keine Sekunde aus den Augen und er lässt uns kein Zehntelschrittchen alleine gehen. Er ist immer da und er sagt, pass auf, guck nach vorn. Guck ins Jahr 2014 nach vorn. Guck über das Jahr 2014 hinaus nach vorn. Denn es geht auf den endgültigen Sieg zu und ich werde dir diesen endgültigen Sieg schenken. Und du brauchst dich nicht zu fürchten. Das ist die große Perspektive von Hebräer 11. Entscheidend ist die Zukunft. Entscheidend ist die Ewigkeit. Entscheidend ist der endgültige Sieg des Glaubens. Und ihr Lieben, lassen wir uns nicht einreden von den Spöttern, das sei eine Vertröstung. Ach, das ist es wahrlich nicht. Das ist ein ganz, ganz handfester Trost. Denn derselbe Herr, der uns am Ziel erwartet, der ist jetzt schon mit seiner ganzen Macht mit uns auf dem Wege. Der überblickt jetzt schon 100% präzise, was wir heute brauchen. Der entscheidet jetzt schon, ob heute der offenkundige Sieg besser ist für unser geistliches Wachstum und für den Bau seines Reiches oder der verborgene Sieg. Der führt sowohl uns persönlich als auch unsere Gemeinde durch Zeiten offenkundiger Siege und durch Zeiten verborgener Siege. Aber er führt uns. Und er bringt uns zu dem endgültigen Sieg, den dann keiner mehr uns nehmen kann. Und darum dürfen wir wissen, ja, es wird alles gut. Und so schließe ich mit Versen von William Cowper, einem englischen Dichter des 18. Jahrhunderts. Der hat auch unendlich viel Trauriges erlebt, dieser Mann. Also es ist erschütternd, durch welches Leid dieser William Cowper geführt wurde. Aber er hat in all dem eine solche Geborgenheit erlebt. Und diese Geborgenheit, die kommt auch in seinen Gedichten immer wieder zum Ausdruck. Und mit einem diesem Gedicht möchte ich schließen. Gott lässt oftmals geheimnisvoll sein Wunderwerk geschehen. Sein Weg durch viele Wasser geht und auf des Sturmwinds wehen. Unfassbar seine Schöpferkraft in Weisheit und in Rat, die herrlich plant und Schätze schafft, wie er es beschlossen hat. Verzagte Heilige, habt nur Mut. Die Wolke, die euch droht, ergießt bald Segen euch zugut und Trost herab von Gott. Trau Gottes Gnad, dein schwaches Herz macht doch zum Richter nicht. Sieh hinter düsterem Gewölk sein freundlich Angesicht. Was er will, das geschieht gewiss. Du wirst es bald schon sehen. Die Knospe mag wohl bitter sein. Die Frucht ist süß und schön. Und solche süßen und schönen Früchte seines Segens will der Herr auch im neuen Jahr uns schenken. Er hält sie für uns bereit und er geht mit. Und wir wollen ihn dafür loben und dankbar sein. Amen.